Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Wir sind jetzt schon so richtig mitgenommen in diesen Kantate-Sonntag, in diesen Gottesdienst. Vielen Dank an das Musikteam für das vielfältige Vorbereiten und Durchführen des Musikprogramms. Das Thema meiner Predigt heute, das sehen wir jetzt in der ersten Folie. Wes Lied ich sing, des Brot ich ess, christliche Ohrwürmer und ihre Auswirkungen. Ja, ich sehe ein paar verwirrte Gesichter. Und das ist auch gut so, bei Absicht. Denn man kennt den Spruch andersherum. Ja, man kennt den Spruch, wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und nicht so rum. Soll uns zum Nachdenken bringen. Es war gewollt und es kann auch hilfreich sein. Der ursprüngliche Spruch, wes Brot ich ess, des Lied ich sing, kommt aus dem Mittelalter und hat mit den Minnesängern zu tun. Minnesänger, das waren die DJs der damaligen Zeit, als es noch die Grafen und Fürsten gab. Die haben nicht aufgelegt, aber die haben vorgeführt und haben zu Ehre des Grafen oder Fürsten gesungen. Und wenn die Lieder gut waren und wenn sie Gutes gesagt haben, dann bekamen sie auch zu essen und zu trinken, dann wurden sie belohnt. Nun drehe ich das Sprichwort um. Wes Lied ich sing, des Brot ich ess. Und damit ist das Singen im Vordergrund. Heute am Sonntag Kantate. Singet. Ein Singen, das mich verändert, das mich satt macht, das mich innerlich erfüllt. Darum geht es heute. Kantate, singt dem Herrn, lobt ihn und werdet dadurch selbst verändert. Steigen wir tiefer ins Thema ein. Folgender Perikopentext, also im Kirchenjahr vorgeschlagener Text aus dem Neuen Testament, Offenbarung 15, lese ich uns jetzt einmal vor. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt zu sein schien. An seinem Ufer sah ich die stehen, die siegreich aus dem Kampf mit dem Tier hervorgegangen waren. Alle, die sein Standbild nicht angebetet hatten und sich die Zahl seines Namens nicht hatten anbringen lassen. Sie hatten von Gott Harfen bekommen und sangen nun das Lied des Lammes, jenes Lied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte. Doppelpunkt. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Klingt so ähnlich wie das Lied, was wir gerade gesungen haben. Ja? Ein Text, Offenbarung 15, der zwischen Schrecken und Staunen steht. Offenbarung 15, ziemlich weit hinten in der Bibel. Die Apokalypse, also die Offenbarung von Jesus Christus, steuert auf das große Finale zu. Da befindet sich dieser Text. Große und schreckliche Ereignisse kommen auf die Menschheit zu. Und Johannes sieht in einer Vision sieben Siegel, er hört sieben Posaunen und dann das hier, so ein kurzes Zwischendurch Aufatmen. Etwas Erstaunliches passiert hier, etwas Großartiges passiert hier. Eines, wo einem Hören und Sehen vergeht und Johannes versucht das so, mit der Bildsprache, die er zur Verfügung hatte, zu beschreiben. Was hatte er zur Verfügung? Die Bildsprache des Alten Testaments ja damals. Johannes sieht ein Meer und hört ein Lied. Und im Anschluss daran, da werden sieben Zornesschalen ausgeschüttet. Die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse wird bald enden. Und die Rede ist von einem gläsernen Meer, mit Feuer vermischt. Vielleicht runzeln wir die Stirn und denken, was ist das denn? Ist das schon der himmlische Ozean? Kann man sich das so vorstellen? Ist das der Estrich des Thronsaales Gottes? So prachtvoll. Nun, wenn in der Bibel vom Meer die Rede ist, das finden wir manchmal im Alten Testament und auch im Neuen Testament, dann ist oft vom Völkermeer die Rede. Ist jetzt nicht das Mittelmeer gemeint. Viele, viele Menschen, die hin und her wiegen. Viele Menschen, die sich bewegen. Am Ufer stehen Menschen. Wer sind diese? Es sind die Sieger des bisherigen Kampfes. Das sind Christen, die in der Auseinandersetzung mit dem teuflischen Tier befunden haben und die in ihrem Glauben an Jesus festgehalten haben. Kein Standbild, das angebetet werden sollte, hat sie verführt. Nicht die Zahl- und Namenskombination des Tieres hat sie vom Glauben abgebracht. Ich will da nicht zu ausführlich heute drauf eingehen. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Heute ist ein anderes Thema. Nur so weit dazu. Zur damaligen Zeit, da waren die Christen in einer schwierigen Situation. Es gab den römischen Kaiser und Christen haben ihn nicht angebetet. Und sie mussten mit ihrem Leben den höchsten Preis dafür zahlen. Sie dürfen jetzt jubeln. Sie dürfen singen mit anderen zusammen. Sie sind am rettenden Ufer angekommen. Aber, wie es oft in Bibeltexten ist, es wird noch eine Zeit der Prüfung, des Gerichtes Gottes auf die Menschheit später zukommen. Offenbarung. Und ob in einer weiteren Bedeutung hier die Juden in der Trübsal gemeint sind oder nur die Christen, die zu den Märtyrern gezählt wurden, das ist theologisch umstritten. Vielleicht sind es sogar beide Gruppen, so meine Theorie. Auf jeden Fall ist es das Lied der Sieger, ein Siegeslied. Der Siegespreis sind Harfen. Na, wer freut sich? Nun, es könnten auch Zither oder Lauten gewesen sein. Wird da jetzt bayerische Volksmusik gespielt im Himmel? Auf jeden Fall sind es Saiteninstrumente. Und in meiner Fantasie stelle ich mir E-Gitarren vor. Na, jeder, was er will. Aber das Wichtige ist doch jetzt, was wird mit diesen Instrumenten gemacht? Die Menschen spielen und singen. Kantate, singt dem Herrn. Da sind Menschen, da ist Musik, da sind Hymnen. Wir kennen das vom Fußball. Ja? Ob im Herzen von Europa oder die Sonne scheint, ole, ole, ola. Viele Hymnen werden in den Stadien gesungen. Warum? Menschen machen sich eins. Sie singen miteinander. Sie sind verbunden miteinander. Und sie haben ein Ziel, ihren Verein. Ist das hier jetzt vielleicht so ähnlich? Christen machen sich auch eins. Sie verbinden sich miteinander. Die Lieder, die wir heute Morgen hier gesungen haben, da waren auch sowas wie Lailai, Lailai oder Ole. Also da waren auch verschiedene Hymnen dabei. Wir haben uns eins gemacht, miteinander verbunden. Wir haben ein Ziel, Gott, den wir ehren, Jesus Christus, unseren Herrn. Was für ein Gesang, phänomenal hier in Offenbarung 15. Und ich habe mich so gefragt, wie kriegen die das nur so hin, so gemeinsam zu singen? Eine Melodie, ein Rhythmus, bei all den unterschiedlichen Vorlieben, jung und alt, unterschiedliche Generationen. Wie haben die das geschafft? Wir Menschen sind doch so unterschiedlich. Würde man dich jetzt nach deiner Lieblingsmusik fragen, wir hätten wahrscheinlich 70 verschiedene Lieder oder vielleicht 20 Stilrichtungen heute Morgen hier bei uns. Wie hat das hier geklappt? Habe ich mich gefragt. Nun, jede Generation hat ja so ihre Vorlieben an Musik. Geschmäcker, Musikstile. Es gibt manche, die sind mit Orgelmusik aufgewachsen. Ich bin als Jugendlicher christlich mit Gitarrenmusik sozialisiert worden. Das hat mich geprägt damals. Bei Gitarren, da blühe ich innerlich auf. Manch einer hört zu Hause keine Schlagermusik und lehnt das ab. Aber findet dann vielleicht manchmal auch in christlichen Gemeinden so Lieder, die so ähnlich klingen und singt dann auch mit. Aber Geschmack ist doch nicht alles, oder? Es geht doch um mehr. Der Theologe Brian McLaren, der hat mal einen offenen Brief an Lobpreisleiter geschrieben. Darin heißt es: Wenn ein Außerirdischer vom Mars käme und unseren Lobpreis betrachten würde, dann würde er denken, dass diese Leute eine Liebestherapie benötigen, dass sie sich einen Dreck um den Rest der Welt kümmern, dass ihre Religion, ihr Glaube sie spirituell selbstsüchtig macht. Was für eine Aussage. Und ich habe so gedacht, es braucht doch diesen Mix von Liedern, von Generationen, wo wir voneinander profitieren. Wir haben heute Morgen schon Lieder aus unterschiedlichsten Generationen gesungen. Letzte Woche, Samstag, waren Almut, Bernd und ich auf dem Landesverbandsrat in Kassel. Und da haben wir einen interaktiven Vortrag mitbekommen von einem, der über Musik gesprochen hat. Musik in den Gemeinden, in den Gottesdiensten. Und er sprach davon und er warb dafür, für ein bewusstes Singen. Verstehst du, was du da singst? Und stehst du auch dahinter, was du da singst? Kannst du das mit deinem Herzen mitsingen? Oder brauchst du vielleicht mal eine Pause zwischendurch in dem Lied, weil du momentan kannst du das nicht mitsingen. Völlig okay. Aber ein bewusstes Singen. Er warb für eine differenzierte Auseinandersetzung von modernen Musikinhalten. Und er fragte, finden wir denn auch Trost und Klage in unseren Liedern? Oder sind wir vielleicht zu einseitig geworden? Und ich würde ergänzen, wo finden wir etwas in dem Liedgut unserer Kirchen und Gemeinden in Deutschland von unserer Verantwortung für die Schöpfung, für Nachhaltigkeit und für Gerechtigkeit? Wo sind diese Lieder? Und ich bin überzeugt, da haben unsere christlichen Musiker, die Songs schreiben, die wir mit übernehmen, einen großen Nachholbedarf. Vielleicht wird manchmal zu schnell produziert, verkauft. Und mittlerweile hören sich viele Lieder gleich an und auch die Texte. Vielleicht sind unter uns innovative Songschreiber oder ihr kennt Leute, die nicht den frommen Kuschelclub besingen, sondern die Probleme von 2024 und sie mit Gott in Verbindung bringen. Gibt es solche Lieder? Wenn ja, nennt sie uns, sagt sie uns. Sie können uns bereichern. Und wir haben damals Graf von Zinzendorf und Paul Gerhardt in ihrer damaligen Situation die Situation beschrieben, die sie hatten. 30-jähriger Krieg, Tod und Sterben, Pest. Und haben das mit Gott in Verbindung gebracht. Und wo finden wir Lieder, die unsere heutige Situation, vielleicht Inflation und Krieg, Klimakatastrophe, mit Gott in Verbindung bringen? Sehen wir uns dieses Lied aus Offenbarung 15 etwas genauer an. Das Lied des Mose oder das Lied des Lammes. Manche Textstellen erinnern an 2. Mose 15 oder 5. Mose 32. Jeweils in den Bibeln überschrieben mit das Lied des Mose. Könnt ihr mal vergleichen miteinander. Man findet so Ansätze daran. Was wird da beschrieben? Es geht um Gottes großen Sieg. Der Sieg gegenüber dem ägyptischen Pharao. Der große Sieg. Die Befreiung und der endgültige Triumph Gottes. Und jetzt passt es wieder. Damals im Alten Testament und hier Offenbarung. Der endgültige Sieg Gottes. Die Befreiung, darum geht es doch. Befreiung aus der Sklaverei. Hat Gott dich befreit aus einer Sklaverei? Hat Gott dich erlöst? Also das Passahlamm, hat das dich erlöst? Offenbarung 15 beschreibt etwas auch von der Befreiung aus Leiden und Verfolgung. Der endgültige Sieg über das Böse steht kurz bevor. Und man könnte singen, Finale. Ole oder Oho, je nachdem. Ja? Das steht kurz bevor. Das Lamm Gottes wird siegen. Und dann werden Gottes Werke beschrieben und gewürdigt hier in dem Text. Gott, du bist der Herr. Da steht das griechische Wort Kyrios, nicht Gyros. Hä? Mittagessen gibt's später. Kyrios steht dort. Was sagt uns dieses Wort? Das wird ja manchmal auch im Griechischen für Jesus gebraucht. Heißt Herr. Jesus und Herr, ist das sowas wie Herr Müller? Es ist keine Höflichkeitsform. Nicht der Herr Christus oder so. Nicht die Höflichkeitsform. Es ist ein Ehrentitel. Ein Ehrentitel. Und übrigens, Herr ist ja auch nicht so ein Füllwort für unsere Gebete. So nach dem Motto, so ein frommes Kann man ja mal drauf aufpassen. Kyrios oder Herr ist der Herrscher. Der gewaltige Herrscher, der große Herrscher, der Bedeutung hat. Das Neue Testament, die Offenbarung, ist ja im Griechischen geschrieben oder finden wir so vor. Und Kyrios beschreibt etwas ganz, ganz Großes. Und es hängt zusammen mit dem Kaiserkult der damaligen Zeit, der Römer. Der römische Kaiser, das war der Kyrios, der Herrscher. Der Gott. Kaiser Augustus wurde Kyrios Theos, Herr und Gott genannt. Und nur den Kaiser durfte man Kyrios nennen. Und das, was Johannes uns hier in der Offenbarung überliefert, das ist ein mutiges Bekennerschreiben der ersten Christen. Kyrios für Gott, für den Herrn. Und das hat sie was gekostet. Ihr Bekenntnis hat sie was gekostet. Sie wurden verfolgt, sie wurden ins Gefängnis geworfen, sie wurden in den römischen Arenen erniedrigt und hingerichtet. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, also Herrscher, Kyrios, du allmächtiger Gott. Was sind seine Werke? Du bist sein Werk. Ich bin sein Werk. Wir sind Gottes Werk, Ebenbilder Gottes, wunderbar geschaffen, wertvoll, wichtig. Wir sind seine Werke. Die Schöpfung, die Natur. Heute Morgen mit dem Fahrrad von Modau hierher gefahren bin. Wunderschöne Landschaft. Toll, das zu sehen, was alles blüht, was man so sieht. Das ist Gottes Werk. Sein Handeln mit dem Volk Israel ist sein Werk, es zu befreien, in die Freiheit zu führen. Gott schickt Jesus, seinen Sohn, auf diese Erde. Das Lamm Gottes, das stirbt, das ist sein Werk, Gottes Werk. Gott wirkt in der Weltgeschichte, in der Kirchengeschichte, dass wir hier 2024 Gottesdienst feiern können. Das ist Gottes Werk hier in Oberramstadt. Und wenn Gott wirkt, dann kann man das sehen, dann kann man das hören, dann kann man das spüren und ich sage oft, das kann man auch riechen. Das riecht nach Gott, sage ich manchmal. Kann ich Gottes Handschrift, Gottes Wirken spüren, da arbeitet er. Wo arbeitet er an deinem Leben oder hat es schon getan, sein Wirken? Ist dir das bewusst, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat, in deiner Familie, in der Schule, in der Ausbildung, während des Studiums. Wo hat Gott gewirkt? Und wie dankbar kannst du dafür sein, dass Gott gewirkt hat? Heute Morgen habe ich einen Mann mit einem schwarzen Hoodie gesehen, da stand hinten groß drauf, danke für nix. Und ich habe den Mann nur von hinten gesehen. Aber meint ihr, wenn ich den Mann von vorne gesehen hätte, dass er zufrieden ausgesehen hätte, dass er innerlich erfüllt gewesen wäre mit so einem Hoodie, danke für nix. In meiner Fantasie hat er so nicht ausgesehen. Ging zu schnell. Ich habe nur von hinten gesehen. Für welche Auswirkungen Gottes, für sein Wirken bist du dankbar? Für den Heiligen Geist, der in dir wirkt? Für die Vergebung, die er dir geschenkt hat? Für die innere Freude, die er dir gibt. Weiter geht's im Text. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Gottes Wege sind gut und gerecht. Wenn man das rückblickend sagen kann. Manchmal steckt man so mittendrin, dass man sagt, ich weiß es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Und ich spüre es noch nicht. Aber Gott ist zuverlässig. In großen Krisen meines Lebens habe ich erfahren, dass Gott mich gehalten hat. Dass meine Mutter gestorben ist, dass mein Vater gestorben ist, hat Gott mich gehalten, getragen durch die großen Krisen. Ich wusste, Gott ist da. Ohne ihn wäre ich verzweifelt. Und er ist der König der Völker. Oder, je nach Übersetzung, König der Zeitenwende, der Geschichte. Bis in alle Ewigkeit ist er der König. Gott ist der, der die Zeit überblickt. Er kennt die Geschichten der Kirchen, der Gemeinden. Gott sieht das Leiden der Christen. In Rom damals, von den Märtyrern in Rom bis zu den heutigen Christenverfolgungen in den streng muslimischen Ländern wie Indonesien und Somalia. Gott sieht die Christen dort. Er leidet mit ihnen mit. Er geht mit ihnen mit und er will sie mittragen. Gott ist der Herr der Zeiten. Und wo und wie oft haben sich Christen auch gestritten, getrennt, gespalten und gegenseitig bekämpft. Gott kennt auch diese Geschichte. Mit uns eigenartigen Wesen. Er kennt das. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Hier steckt das griechische Wort phobeo. Und vielleicht irritiert das erstmal ein bisschen. Denn es hat mit Angst zu tun. Angst, es könnte sich etwas verschlimmern oder verschlechtern. Die Schriftgelehrten hatten Angst vor Jesus. Herodes hatte Angst vor Johannes dem Täufer. Die Jünger hatten Angst vor Saulus. Fürchtet euch nicht, sagten Engel. Jesus sagt zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht. Das ist immer dasselbe Wort, was hier steht. Aber es steht auch für die Ehrfurcht vor Gott. 1. Petrus 2, Vers 17. Fürchtet Gott und ehrt den König. Also der Umgang in unserer Gesellschaft, aber jetzt nicht in Angst und Sorge sich vor Gott verstecken, das ist nicht gemeint, sondern die Ehrfurcht vor Gott. Wenn du Gott bist, der Allmächtige, dann hast du was zu sagen in meinem Leben. Dann bist du mehr. Es geht darum, Gottes Größe anzuerkennen. Ja, Jesus ist mein Freund. Absolut. Und ich rede auch mit Jesus den Tag über immer wieder wie mit einem besten Freund, der unsichtbar bei mir ist. Aber Jesus ist auch mein Herr und Herrscher, mein Bestimmer. Und er darf reinreden und sagen, das gefällt mir nicht. Er darf den Finger in die Wunde legen und sagen, da will ich was verändern. Als ich Christ geworden bin, hat mir das niemand gesagt. Da habe ich Jesus als meinen Freund kennengelernt, als Mehrwert. Christus kommt noch dazu in deinem Leben. Und ich dachte, super, er vergibt mir meine Schuld. Oh, was für ein Mehrwert. Aber es hat mir keiner was gesagt, dass Jesus auch mein Herrscher sein will, mein Leben bestimmen will. Und so habe ich mein Leben weitergelebt. Ich habe gelogen, ich habe geklaut, ich habe in der Schule betrogen und. Und ich musste durch einen schmerzhaften Prozess gehen und lernen, dass Jesus auch mein Leben bestimmen will. Dass er mich verändern will. Das gehört dazu. Dir in Ehrfurcht unterstellen, Kyrios, Herr. Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Und da geht es heute auch um Kantate, um Lobpreis, um ihm Singen. Ein wichtiges Element in unseren Gottesdiensten. Und da können Lieder helfen, Glauben zu entdecken, können sich verwurzeln in uns. Bei den Kinderbibeltagen, wie es mir gegangen ist als Mitarbeiter in einem großen Team, auch als Leiter mit dabei. Ich habe jeden Tag Ohrwürmer mitgenommen. Ich habe Lieder neu gelernt und ich habe die spätnachmittags gesungen. Ich habe die abends gesungen. innerlich und ich habe die am nächsten Morgen noch gesungen. Ich habe die mitgenommen. Das waren Ohrwürmer, die mich beschäftigt haben und die mich froh gemacht haben und gestärkt haben innerlich. Das können Ohrwürmer. Man fragt sich, ja, wo kommen Ohrwürmer denn her und wie geschieht das? Und Experten haben das untersucht und verschiedene Theorien aufgestellt. Da fragt einer, gibt es ein Mittel gegen Ohrwürmer? Und da sagt jemand, ja, ein belegtes Brot mit Schinken. Ja, nein, ich meine, was Flüssiges oder so. Ja, griechischer Wein. Jetzt habt ihr Ohrwürmer genug. Ohrwürmer kennen wir alle. Ja? Und vielleicht nehmt ihr Ohrwürmer mit aus dem heutigen Gottesdienst. Lieder, wo ihr Gottes Größe erfahrt, spürt, wo Gott euch anspricht, und nehmt diese Lieder mit in euren Alltag. Heute Abend, morgen früh, auf der Arbeit, in der Kantine, mit den Arbeitskollegen, mit den Nachbarn. Ihr müsst die jetzt nicht laut vorsingen in der Kantine, ja? Also bitte nicht falsch verstehen. Aber nehmt sie innerlich mit, dass diese Texte ganz tief in uns verwurzelt sind, können uns begleiten. Der Blick auf den Sieger. Der Blick auf den Herrscher. Der Blick auf den, der uns befreit und verändert. Dass wir uns niederwerfen, ehrfurchtsvoll ihn begrüßen. Denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. So schließt dieser Text. Ein Text, der zwischen Schrecken und Staunen steht. Offenbarung 15. Die Apokalypse von Jesus. Sie steuert auf das große Finale zu. Und so möchte ich uns drei Fragen mitgeben für heute. Wo stehst du heute? Bist du auf der Seite des Siegers? Gehörst du zu diesem Jesus, dass du weißt, ich habe diesen Sieger angenommen, aufgenommen in meinem Leben? Stehst du auf der Seite des Siegers? Und die zweite Frage, darf er dein Leben bestimmen? Darf er etwas verändern in dir? Hat er das Recht? Erlaubst du es ihm? Öffnest du dein Herz ihm? Dein ganzes Leben sagt, schau es dir an. Ich breite es aus vor dir, Jesus. Du darfst etwas hineinsprechen. Veränder mich. Und welches, als dritte Frage, welches Lied möchtest du so mitnehmen in deinen Alltag? Suchst du Lieder, die dich beschäftigen, die dich aufbauen, ermutigen, die dich tragen, auch in der nächsten Zeit? Welches Lied erfüllt dich innerlich? Amen. Wir können das gleich ganz praktisch umsetzen. Wir werden Lieder miteinander singen. Die Band, das Lobpreisteam, die Musikerinnen und Musiker.